Ein gelassener Kirchenraum zeigt seine religiöse Qualität in der Spannung zwischen seiner Selbstverständlichkeit und seiner funktionalen Klarheit. Er kann viele Einrichtungen beherbergen und verschieden genutzt werden. Er kann sich auf das Elementarste beschränken. Sein Reichtum besteht aber in der Angemessenheit für eine feiernde Gemeinde vor ihrem Gott.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit.
Das Kirchbauforum an der Evangelischen Akademie Bad Boll ist die jährliche Tagung zum Umgang mit kirchengemeindlichen Immobilien und eine wichtige Netzwerkveranstaltung für Akteure rund um das kirchliche Bauen und Erhalten. In diesem Jahr stand das Thema »Die Kultur des Einfachen – Suffizienz im kirchlichen Bauwesen« im Mittelpunkt. Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider lieferte den theologischen Impuls zu dieser Tagung. Hören Sie nun seinen Beitrag mit dem Titel »Kirchenbau und Einfachheit« in unserem Podcast »Glaube, Liebe, Hoffnung«.
Ja, meine Damen und Herren, kennen Sie den Lassiv? In der Liturgik wird immer wieder vor dem Lassiv gewarnt, nämlich wenn in der Gebetssprache gebetsmühlenartig gesagt wird, lieber Gott, lass uns. Und dann kommt eine Aufforderung, die man selbst gleich ohne Gottes Intervention umsetzen könnte. Der Lassiv ist da eine Entschuldigung für Untätigkeit. Lieber Gott, lass uns den Nächsten lieben. Rede nicht, tu's einfach. Lieber Gott, lass uns die Schöpfung bewahren. Rede nicht so geschwollen und bring den gelben Sack runter. Dabei ist das Lassen eine grundreligiöse Tugend, denn das Lassen enthält Passivität. Die Grundüberzeugung ist, dass Gott handelt und dass der Mensch an sich handeln lässt. Gott weckt Glauben, der Mensch faltet die Hände und hört nur zu, singt seine Antwort. Martha schafft irrsinnig, Maria setzt sich hin und schaut Jesus in die Augen. Sie hat das bessere Teil erwählt, wie es heißt. Weniger ist da mehr, weil das weniger Gott den Raum gibt, der ihm ohnehin gebührt. Jede menschliche Aktivität dient eher der Selbstverherrlichung des Menschen und nicht der Verehrung Gottes. So jedenfalls holzschnittartig zugegebenermaßen eine kleine Theologie des Lassens. Sie hat ihren Ursprung bei Meister Eckhart, der die Gelassenheit in die deutsche Sprache brachte. Gelassene Menschen sind losgelassen im mehrfachen Sinn, losgelassen von den Beschränkungen der Konvention, aber auch von den vermeintlichen Notwendigkeiten. Klingt nach Freiheit. Man muss dieser Theologie des Lassens nicht folgen, weil es zugegebenermaßen viele und unumgängliche Notwendigkeiten gibt. Nur die Ausgestaltung der Notwendigkeit steht in Frage. Ein Beispiel. Das Christentum ist eine Religion, die vergemeinschaftet. Bei aller individueller Frömmigkeitspraxis steht der gemeinsame Gottesdienst oder das gemeinsame Feiern, Beten, Lesen und Hören und manchmal auch Tischkickern im Zentrum. Gemeinschaft hat gewisse Voraussetzungen. Sie braucht Zeit und Ort. Wenn jeder zu einer anderen Zeit kommt und geht, dann entsteht keine sinnvolle Gruppe. Wenn jeder kommt und geht, wann er will, dann kann man keinen Kanon singen. Man kann hinterher nicht über dasselbe reden. Und Gemeinschaft braucht verabredete Orte. Der Ort hat seinerseits einige wenige Voraussetzungen. Er muss einigermaßen trocken sein, groß genug, er sollte den Brandschutzauflagen entsprechen, er sollte akustisch und optisch vorteilhaft sein, nice to have, wären Sanitäranlagen und eine Teeküche. Sollten das die Mindestanforderungen sein, dann kann man auch im Gasthaussaal der Linde oder besser des Engel Gottesdienst feiern. Mit dem Problem, dass es in unseren Breiten praktisch keine Gasthaussäle mehr gibt, was uns sehr viel über die zeitgenössischen Vergemeinschaftungsformen sagt. wie übrigens auch der Gottesdienstbesuch in mittlerweile viel zu großen Kirchen, die früher die Gemeinschaft gerade noch fassen konnten. Theologisch kann man einerseits sagen, dass die knappste funktionale Beschreibung hinreichend ist. Andererseits kann man sehen, dass nicht nur Gemeinschaft passiert, und dieses nicht nur hat eine ungeheure kulturelle Kraft hervorgebracht. Das kann man schon in der Frühzeit des Kirchenbaus erkennen. Eine der ältesten dokumentierten Kirchen wurde in Dura Europos am Euphrat entdeckt. Sie entstand im 3. Jahrhundert. Ihre Gestalt und Innenaufteilung ist eindeutig aus dem Wohnhaus entwickelt. Sie ist aber ausgemalt. Das heißt, dass die damalige Gemeinde schon sich gefragt hat, was das Angemessene für sie und den Gottesdienst sei. Was ist gut und was ist gut genug? Die kahlen Wände des Wohnzimmers mit Raufasertapete reichte nicht hin. Offenbar hielten sie damals eine Symbolisierung ihrer grundlegenden Geschichten in Gestalt von Malereien für angemessen, wenn nicht sogar für nötig. Die Symbolisierung in Texten, die sich in Büchern wie Bibeln oder Lektionaren materialisieren, schienen ihnen zu wenig. Wobei man fragen kann, wer ihnen, wer sie ist, die damalige Pfarrerschaft, ein Mäzen, eine wohlhabende Lydia, ein Verein für Kunst und Kirche. An diesem frühen Beispiel kann man einen grundsätzlichen Antagonismus beobachten, der sich durch die Kirchen- und Kirchenbaugeschichte zieht. Was ist jeweils angemessen? Was reicht? Was lenkt ab und was ist gerade gut genug? Für was geben wir das Geld aus? Die gebauten Antworten reichen von einfachen Kapellen über die noble Klosterkirche von Neresheim zu den schlicht barocken Sälen der Herrnhuter in Königsfeld beispielsweise oder zur Scheunenkirche von Emil Stephan oder der harten Sachlichkeit, schon von Ihnen erwähnt, von Rudolf Schwarzens Fronleichnamskirche oder auch schon erwähnt von Bartnings Notkirchen wie die der Hofackerkirche in Stuttgart. Warum faszinieren die Bauten von Peter Zumthor und ziehen Beterinnen wie Touristen gleichermaßen an? Die erwähnten Bauten fanden überzeugende Antworten auf die Frage nach dem Angemessenen, nach dem nicht zu viel und nicht zu wenig. Je für sich nichts zu viel und nichts zu wenig. Eine überbordend barocke, zwiefalterner Klosterkirche kann angemessen sein, wenn man ein entsprechendes Gottes- und Weltbild hat, das Geld, das Selbstbewusstsein, den Stilwillen und eine mittragende Gemeinschaft. Genau dasselbe kann man von der neuen katholischen Propsteikirche in Leipzig sagen, die eine vollkommen andere, aber ebenso überzeugende Lösung des Angemessenen, des Genug und des Möglichen bietet. Ein Ornament kann ein Verbrechen sein oder die schönste und höchst angemessene Verkörperung der Ewigkeit. Wir bauen keine Barockkirchen mehr. Vielmehr geht es meist darum, aus dem Vorhandenen etwas zu machen. Das Leitwort lautet, zumindest in meiner Kirche derzeit, Transformation. Evangelisch-theologisch ist es eigentlich kein Problem, den Kirchenbau zu transformieren, umzubauen, umzugestalten. Denn nach evangelischer Auffassung ist der Kirchenraum kein Sakralraum per se. Seine Sakralität wird nur während des Gottesdienstes darin erzeugt. Das unterscheidet evangelische Kirchenräume von katholischen, die sakral per se sind. Das ewige Licht am Tabernakel repräsentiert in katholischer Auffassung die dauernde Anwesenheit der Gottheit. Und deswegen sollte ja auch der Kirchenraum zur Anbetung immer zugänglich sein, in der Regel. Evangelischerseits wird die Anwesenheit der Gottheit im gesprochenen und geglaubten Wort erzeugt oder genauer erzeugt sich. Die sogenannte Torgauer Formel, Eingangssätze aus der Einweihungspredigt der Torgauer Schlosskirche 1544 von Martin Luther, bieten eine solche Theologie des Gottesdienstes und seines Raums. Er sagte damals: Meine lieben Freunde, wir wollen jetzt dieses neue Haus einsegnen und unserem Herrn Jesus Christus weihen. Das gebührt nicht mir allein, sondern ihr sollt auch zugleich mit angreifen, auf dass dieses neue Haus dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Die Sakralität in dieser Hinsicht entsteht im gemeinschaftlichen Kommunikationsgeschehen. Und die Sakralität endet auch mit ihm. Das bedeutet, dass Kirchenraum eher temporär strukturiert verstanden werden kann. Und das erlaubt mehrere Nutzungen. Die Überlegungen gehen dann dahin, wie der eine Raum ästhetisch und funktional befriedigend organisiert werden kann. Genug ist, wenn der Raum diesen vielfältigen Anforderungen genügt. Und das wiederum ist alles andere als einfach. Denn das Funktionale hat eine emotionale Komponente. Der Glaube ist nämlich, wie Schleiermacher sagt, Anschauung und Gefühl. Zugegebenermaßen ist das ausgeführte theologische Theorie, nicht allgemeine Überzeugung. In evangelischen Kirchen wird auch noch wochentags aufgeschlagene Altarbibeln finden, welche auch eine Art von Anwesenheit suggerieren. Man kann in immer mehr Kirchen Kerzenständer und Korkwände finden, die für Gebetsanliegen außerhalb des Gottesdienstes zur Verfügung stehen. Das heißt, dass da der Raum mehr ist als nur der temporäre Aufenthaltsraum einer Gruppe, die sich zum Zwecke des Gottesdienstes einmal die Woche trifft. Auch wenn es also ein Gefühl für das Sakrale im Raum evangelischerseits gibt, erlaubt die funktionale Bestimmung Spielraum bei der funktionalen Umgestaltung von Kirchenräumen. Folgerungen. Ich komme zum Schluss. Der Lassiv in unserem heutigen Kontext heißt das Lassen tun. Und das zugleich mit ästhetischer und funktionaler Qualität. Wir sind es dem Gegenstand schuldig. Die Ethik des Genug ist auch eine des Gut genug. Selbstverständlich ist Gott auch im Kuhstall gegenwärtig und feierbar. Aber es muss etwas wert sein, was wir für wichtig erachten. Das muss kein materieller Wert sein. Es geht zuerst um den ausgereiften Gedanken an sich, den Gedanken an das jeweils Angemessene und Passende. Auch das Lassen muss gekonnt und überzeugend sein. Ich möchte das Lassen im Kirchenraum und Kirchenbau auf ein Paradox bringen. Ein gelassener Kirchenraum zeigt seine religiöse Qualität in der Spannung zwischen seiner Selbstverständlichkeit und seiner funktionalen Klarheit. Er kann viele Einrichtungen beherbergen und verschieden genutzt werden. Er kann sich auf das Elementarste beschränken. Sein Reichtum besteht aber in der Angemessenheit für eine feiernde Gemeinde vor ihrem Gott. In dem Moment, wo er sich selbst genügt, lässt er die Gemeinde nicht mehr sein, sondern feiert sich selbst. Ein richtig gelassener Raum ist ein Lassender. In einem solchen wird sicher gern gefeiert, weil er das eigentliche Ziel unterstützt. Insofern schreibt mir, beschreibt eine Ethik des Genug nicht Verlust, Downsizing oder Reduktion, sondern eine ständige Suche. Wetten, dass die gelingenden Beispiele Aufmerksamkeit erhalten, wo immer sie auch stehen, im Quartier, auf dem Kirchbühl, am Marktplatz. Und wie viel mehr Wert hat dann die Aufmerksamkeit der feiernden Gemeinde? Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.